ARD Sounds.
I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
Ich wäre lieber die Nummer 1 bei TikTok, aber ich bin die Nummer 1 auf der Todesliste. So hat es US-Präsident Trump auf seine ganz eigene Art auf Nachfrage eines Reporters in den USA gesagt. Gemeint damit sind Berichte und Hinweise darauf, dass die iranische Führung den US-Präsidenten ermorden will.
Die Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden gehen wohl weiter, zumindest ein bisschen.
Außenminister Wadefuhl ist optimistisch, dass es im Iran und der Ukraine bei Friedensverhandlungen zu Lösungen kommt.
Tomahawks für Deutschland. Von einem wichtigen Schritt spricht CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter im Deutschlandfunk.
Und in Russland wird Kritik an Putin lauter. Der reagiert mit neuem Druck auf innenpolitische Gegner.
Hallo, ich bin Michael Kück aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 11. Juli 2026 um 16.30 Uhr. Dass die Führung in Teheran den US-Präsidenten hasst und ihn am liebsten umbringen wollen würde, ist letztlich keine Überraschung. In diesem Fall aber hat Trump zumindest behauptet, soll es bereits entsprechende Befehle der iranischen Machthaber gegeben haben. Das Ganze soll also sehr konkret sein.
Ja, Hinweise darauf, nach allem, was berichtet wird, hat der israelische Geheimdienst nach Washington weitergeleitet. Und ja, wie man hören kann, wird dies sehr ernst genommen, auch von US-Präsident Trump selbst. Der hat auf einer Pressekonferenz dazu Folgendes gesagt.
You know, the life of a president is very dangerous. It's 5.2% is you don't make it. It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list for Iran. I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
Also Trump sagt, das Leben als Präsident ist sehr gefährlich. Es gibt eine 5,2-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht schaffst. Es ist ein sehr gefährlicher Beruf. Nun bin ich die Nummer 1 auf der Todesliste des Iran. Aber das interessiert mich nicht, weil ich einfach meinen Job mache. Und ich denke, ich erledige ihn besser, als jeder andere es je getan hat.
Ja, da muss man sagen, das wussten wir eigentlich noch nicht, dass die Wahrscheinlichkeit als US-Präsident nicht zu überleben bei 5,2% liegt.
Ja, ich denke, man muss sich jetzt auch nicht die Mühe machen, nun zu fragen, wie genau diese Zahl zustande kommt. Das klingt ein bisschen nach einem typischen Trump. Und er fügte zur Veranschaulichung auch noch hinzu, dass ein Rennwagenfahrer nicht so gefährdet wäre, wie er umzukommen.
Ja, das war ja jetzt nicht alles. Was hat er denn weiter noch gesagt?
Ja, so wie wir ihn kennen, kam er mit einer Tirade an Drohungen. 1000 Raketen seien scharf gestellt und auf die Islamische Republik Iran gerichtet. Und weitere 1000 würden folgen, wenn der Iran tatsächlich versuchen sollte, ihn auszuschalten.
Ja, und es bleibt ja auch hier so ein bisschen zweifelhaft, wie diese Zahl jetzt eigentlich zustande kommt.
Allerdings, und vor allem kennen wir das ja auch alle aus anderen Zusammenhängen, wer die ganze Zeit mit markigen Worten droht, wird irgendwann nicht mehr so richtig ernst genommen.
Ja, und eigentlich hat man so ein bisschen das Gefühl, da muss der US-Präsident sich nochmal selbst überbieten mit scharfen Worten, um überhaupt noch durchzudringen.
Genau das ist hier der Punkt. Zuletzt hatte er die iranische Führung ja auf dem NATO-Gipfel in Ankara als Abschaum bezeichnet. Er sprach von kranken Menschen und dann ja auch gesagt, die Waffenruhe ist vorbei und Verhandlungen sind beendet. Das würde jetzt überhaupt keinen Sinn mehr machen.
Ja, Trump hat ja auch schon gesagt, der Iran habe ihn angebettelt, wieder zu verhandeln. Und jetzt kommt wieder mal seine Unberechenbarkeit ins Spiel. Er lässt sich auf Verhandlungen wieder ein. Eigentlich wurde ja mal ein Waffenstillstand vereinbart. Und es sollte innerhalb von 2 Monaten ein nachhaltiges Friedensabkommen ausgehandelt werden. Kann jetzt davon überhaupt noch die Rede sein?
Ich denke nicht. Also es deutet im Moment nichts auf eine Lösung in diesem Konflikt hin. Gegenseitige Angriffe von Attacken des Iran auf Handelsschiffe wird berichtet. Es folgen amerikanische Vergeltungsschläge mit etwa 170 Luftangriffen. Daraufhin werden vom Iran US-Stützpunkte in der Region attackiert und trotzdem wird ja weiter offiziell von einer Feuerpause gesprochen.
Ja, und du hast ja auch mal in die internationale Presse geschaut und zu dieser festgefahrenen Situation haben sich verschiedene Medien geäußert in ihren Kommentaren. Mit welchem Tenor?
Ja, ziemlich eindeutig kann man sagen. Also die Times aus London schreibt zum Beispiel, Trump scheint weiter zu glauben, er kann den Iran durch massive Bombardierungen in die Knie zwingen. Stattdessen hat man die Entschlossenheit der schiitischen Geistlichen in Teheran noch weiter gestärkt. Und die NZZ aus Zürich schreibt, das wird ein langer, heißer Sommer, kein lieblicher Indian Summer, sondern eher ein kräftezehrender Iranian Summer. Ja, mit wenig Hoffnung auf schnelle Durchbrüche.
Ja, kommen wir jetzt noch mal gerade kurz zurück zum großen NATO-Gipfel in dieser Woche im türkischen Ankara. Das ist zwar jetzt schon ein paar Tage her, aber die Beschlüsse, die dort gefasst wurden, die hallen noch ein bisschen nach.
Das stimmt. Erst schien es ja, als ging es eigentlich fast nur darum, Trump überhaupt bei Laune zu halten und dafür zu sorgen, keine neuen Konflikte loszutreten gegen verbündete Staaten. So ganz hat das ja dann am Ende nicht geklappt, aber mit den Ergebnissen ist man offensichtlich auch innerhalb der Bundesregierung zufrieden.
Ja, wie genau meinst du das? Reaktionen auf höchster Ebene?
Ja, so kann man es sagen. Ich habe hier nochmal ein Zitat rausgesucht von Bundeskanzler Merz, der US-Präsident Trump gelobt hat. Trump habe die gesamte Zeit an den Beratungen teilgenommen und auch bei den Beiträgen kleinerer NATO-Mitgliedstaaten aufmerksam zugehört. Also ehrlich gesagt klingt das ein bisschen wie ein Grundschulzeugnis für ein schwer erziehbares Kind.
Naja, wie auch immer, es gab trotzdem mehrere wegweisende Beschlüsse in Sachen Raketen- und Verteidigungstechnik. Und zwar beispielsweise für die Ukraine ein dreistelliger Milliardenbetrag soll investiert werden in diesem und im kommenden Jahr.
Das stimmt. Russlands Machthaber Putin hat ja bereits vor einer gefährlichen Aufrüstungsspirale gewarnt. Tatsächlich geht es dem Westen ja darum, Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Und das gelingt damit, sagt Bundesaußenminister Wadefuhl, der trotz festgefahrener Konflikte im Iran und der Ukraine darin einen Durchbruch sieht. Das berichtet Markus Sambale.
Außenminister Johann Wadefuhl verweist darauf, dass die Gewalt in beiden Kriegen zuletzt sichtbar zugenommen hat. Doch das muss Verhandlungen nach seiner Einschätzung nicht ausschließen. Im Gegenteil, der Außenminister vermutet ein militärisches Phänomen, nämlich das letzte Aufbäumen, bevor man in Verhandlungen geht. Die jüngsten Angriffe Russlands und des Iran zeitlich rund um den NATO-Gipfel seien sicher kein Zufall gewesen, sondern hätten eine vermeintliche Stärke demonstrieren sollen, sagt Wadefuhl im Tagesspiegel. Keiner der beiden Konflikte werde auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern am Verhandlungstisch. Und der CDU-Politiker fügt hinzu, je eher, desto besser für die Menschen. Außenminister Wadefuhl lobt die Ankündigung vom NATO-Gipfel der Ukraine in diesem und im nächsten Jahr mit 140 Milliarden Euro militärisch zu helfen. Die Finanzzusage sieht der deutsche Minister als klare Botschaft an den russischen Präsidenten Putin. Die Ukraine habe den längeren Atem und Russland müsse jetzt endlich verhandeln.
Ja, und genau diesen Druck auf Russland aufrechtzuerhalten und Putin gegenüber Stärke zu zeigen, das wurde ja auch auf dem NATO-Gipfel noch einmal bekräftigt.
Ja, die Ukraine hat die lang ersehnte Zusage der USA bekommen, eigene Patriot-Raketen für die Luftabwehr herzustellen.
Ja, und nicht nur die Ukraine, auch Deutschland und Europa sollen von amerikanischen Raketensystemen mit Blick auf Russland profitieren.
Ganz genau. Dabei geht es dann um Tomahawk-Raketen. Die haben eine Reichweite von etwa 2500 Kilometern. Sie fehlten bislang so ein bisschen in der deutschen Verteidigungsstrategie, hieß es. Im Deutschlandfunk hat sich der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter zum Thema geäußert und zur Frage, macht das jetzt einen Unterschied?
Es macht einen großen Unterschied, aber das geht auch schon eine Weile zurück. Im Jahr 2017 hat die NATO eine Vorrüstung der Russen in Kaliningrad festgestellt. Weitreichende Raketen mit bis zu 2500 Kilometer, also ein Bruch des Mittelstreckenraketenvertrags, den mal Ronald Reagan und Gorbatschow abgeschlossen haben. Und damals hat die NATO entschieden, keine Nachrüstung zu machen, weder nuklear noch konventionell. Und es hat dann eben bis 2023, kurz nach der Vollinvasion, gedauert, dass die NATO-Staaten entschieden haben, hier nachzurüsten. Und die Bundesrepublik Deutschland damals mit Olaf Scholz und Biden haben 24 vereinbart, diese Nachrüstung konventionell, also nicht nuklear, gegen diese russische Bedrohung aus Kaliningrad zu vollziehen. Mhm.
Und weiter wurde Roderich Kiesewetter gefragt, ob das denn das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Russland und dem Westen wiederherstellt.
Das ist zumindest im konventionellen Bereich, also nicht nuklear, eine Herstellung bzw. eine Abschreckung, die hergestellt wird. Aber die NATO verzichtet bewusst auf eine nukleare Nachrüstung in dieser Frage. Russland hat dieses Angebot nie angenommen, sondern im Gegenteil massiv stationiert und dazu natürlich den massiven Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Also es ist eine sehr gute Entscheidung, weil das schon längst beschlossen war. Das sollte 2026 beginnen, die Stationierung. Das hat dann aber Trump unterbunden. Und nun ist Trump klar geworden, dass Putin wohl eher kein Verbündeter ist. So ganz klar ist ja Trump da nicht, sondern ein Gegner. Und das ist schon eine große politische Leistung der Europäer, dass die Amerikaner nun Patriot wieder liefern, war ja ein altes Versprechen, und Deutschland die Zwischenstationierung von Tomahawk ermöglichen. Nicht mehr durch amerikanische Soldaten, sondern das müssen dann deutsche Soldaten leisten, müssen ausgebildet werden, das muss auch erst produziert werden, um dann ab 2030 für Europa eigene Waffen verfügbar zu haben.
Ja, unklar ist aber noch, wie genau das Geschäft zwischen Deutschland und den USA über die Tomahawk-Raketen ablaufen soll. Da soll es wohl noch Beratungen geben, hieß es, und im August dann in den USA eine Entscheidung getroffen werden.
Ja, gucken wir noch mal ganz kurz auf die Lage in der Ukraine. Dort hat es in der vergangenen Nacht wieder zahlreiche russische Angriffe gegeben.
So ist es. Die Ukraine berichtet von 11 Verletzten, darunter auch Kinder. Besonders hat es da wohl die Hauptstadt Kiew getroffen. Laut Präsident Selenskyj hat Russland in der Nacht mehr als 120 Drohnen gestartet und auch 12 Raketen abgefeuert, darunter auch ballistische Raketen, schwer zu bekämpfen. Und genau deshalb hat Selenskyj gerade heute noch einmal an Washington appelliert, schnell das Versprechen umzusetzen, der Ukraine eine Lizenz zur Herstellung von Patriot-Luftabwehrsystemen zu erteilen.
Ja, auch die innenpolitischen Entwicklungen in Russland sind ja interessant. Immer lauter werden nämlich da die Berichte über Kritik an Machthaber Putin. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrfach über zunehmende Benzinknappheit zum Beispiel gesprochen. Den Sommer über ist der Tourismus auf der besetzten Halbinsel Krim ganz eingestellt. Und dazu kommt, dass die Gesamtlage im Land den Druck auf Oppositionelle weiter erhöhen dürfte.
Und genau das ist gerade wieder passiert. Der liberale Oppositionspolitiker und erklärte Kriegsgegner Boris Nadjestin ist in die Liste ausländischer Agenten aufgenommen worden. Das berichtet unser Korrespondent Björn Blaschke.
Der russische Staat wirft Boris Nadjestin unter anderem vor, zur Teilnahme an ungenehmigten Versammlungen aufgerufen zu haben. Deshalb steht er nun auf der Liste der ausländischen Agenten. Offiziell versieht das russische Justizministerium Menschen oder Organisationen mit dem Label ausländischer Agent, wenn sie angeblich vom Ausland unterstützt oder beeinflusst werden. Fest steht, Nadjestin sprach sich mehrfach gegen den Krieg aus, den Russland gegen die Ukraine führt. Vor 2 Jahren wollte er bei der Präsidentschaftswahl gegen Kreml-Chef Wladimir Putin antreten. Die Wahlkommission ließ ihn dann aus formellen Gründen nicht zu. Nadjestin blieb aber aktiv. So protestierte er im Frühjahr mit kleinen Aktionen in Moskau gegen Verbote von Demonstrationen sowie gegen die zunehmende Internetzensur und die Blockade des beliebten Messenger-Dienstes Telegram. Mit der Aufnahme in das Register ausländischer Agenten ist Nadjestin in bekannter Gesellschaft. Die Menschenrechtsorganisation Memorial steht darauf, genau wie Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen und mehr als 1000 Einzelpersonen, die dem Kreml unliebsam sind. Nadjestin darf nun nicht mehr politisch tätig werden und damit auch nicht mehr für die Staatsduma kandidieren, das Unterhaus des Parlaments der Russischen Föderation. Eine Wahl zu dieser Kammer der sogenannten Volksvertretung ist für September angesetzt.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Michael Hafke, bei mir im Studio war Michael Kück aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.